Einen Tag früher als gewohnt wurde die Starterliste für NLS 1 am kommenden Wochenende veröffentlicht. Das heißt für uns, it's Race Week und nach Monaten des Wartens geht der Motorsport am Nürburgring endlich wieder los. Gemeldet sind 133 Fahrzeuge und wer da mit wem auf was unterwegs ist, das und noch mehr sehen wir uns jetzt an.
Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de.
So, meine Damen und Herren, am Samstag geht's auch schon los mit der Saison 2026 auf dem Nürburgring. Samstag heißt, wenn ihr das jetzt hört, ist das frühestens Freitag, also morgens. Und das wird dann auch dieses Jahr gleichzeitig die 50. Saison der VLN, was ja mittlerweile NLS heißt. Der ganze Spaß beginnt mit Lauf 1 natürlich und während das erste Rennen letztes Jahr etwas später war, sind wir dieses Jahr noch eine Woche früher dran als 2025 und zwar mit der 71. ADAC Westfalenfahrt. Traditionell werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf die Starterliste, dann natürlich die BOP, das ist dieses Mal eine etwas rotere Liste, rot sind ja immer die Änderungen und wir werfen einen Blick auf den Zeitplan sowie die Startgruppeneinteilung und dann, wir haben es die Woche schon in vielen Diskussionen mitbekommen, dann interessiert uns natürlich noch das Wetter für den Saisonauftakt, denn es wird leider ziemlich kalt, also so richtig kalt, aber eins nach dem anderen. Punkt 1, also die Starterliste. Wie bereits gesagt, insgesamt 133 Teilnehmer, das ist eine ordentliche Steigerung. Zum Vergleich, 2025 waren es 118, 2024 114, 2023 119, zumindest am Beginn des Trainings und 2022 waren es 125. Also eine brauchbare Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Für das 24-Stunden-Rennen, das ist ja Mitte Mai, werden ebenfalls mehr Teilnehmer erwartet als in den Jahren zuvor. Also da gibt es ja diese Grenze mittlerweile von 150 Autos und ich denke, die werden wir auch treffen. Aber darauf kommen wir dann in ein paar Wochen zu sprechen, wenn dann tatsächlich die Starterliste für den Langstrecken-Klassiker auf dem Nürburgring veröffentlicht wird. Jetzt erstmal zu NLS 1, ist ja einer der Läufe, die traditionell für Test- und Einstellrennen, sage ich mal, genutzt werden vor den 24 Stunden. Also haben wir da natürlich eine höhere Dichte an GT3, also an SP9. Da finden sich einige neue Fahrzeuge, viele neue Fahrerpaarungen und was ich besonders schön finde und da wurden in den letzten Tagen auch viele Bilder oder zumindest mal Renderings von einigen Autos veröffentlicht, einiges an neuen Designs. Vor allem finden wir in der Starterliste jetzt extrem viele Namen der internationalen GT-Elite. Das zeigt einfach, wie interessant das 24-Stunden-Rennen seit Jahren schon für die GT-Topfahrer ist und GT3-Topfahrer, beziehungsweise steigert sich das noch immer weiter. Fangen wir jetzt bei der Starterliste an mit der SP9, also den GT3s, und das sind es 24 Teilnehmer. Den Anfang macht das Fahrzeug, das am Montag in einem spektakulären Video enthüllt wurde und das am selben Tag direkt mal auf der Nordschleife unterwegs war. Das ist der Winward Mercedes AMG GT3 mit der Startnummer 3 im Red Bull Design. Also mit der eigentlichen Wunschnummer von Max Verstappen und der wird an diesem Wochenende zwar noch nicht drauf sitzen, aber dafür seine Teamkollegen für die 24 Stunden, die ja dann am Montag auch offiziell dann vorgestellt wurden, wer das sein wird. Das sind nämlich dann Jules Gounon, Daniel Junkadeja und Lukas Auer. Um den Auftritt von Max Verstappen gab es ja in den vergangenen Wochen einiges an, wie formuliere ich das jetzt möglichst neutral, an steriler und vollkommen unnötiger Diskussion, sage ich mal. Ich wollte da zu gegebener Zeit eigentlich mal eine extra Episode machen, um so meine Sicht der Dinge darzulegen. Hab mir dann aber gedacht, ich lasse es einfach besser. Es gibt schon genug Leute, die auf jeden Meckerzug aufspringen und mit denen, wo es dann Nachrichten gibt, da gibt es Kommentare und keine Ahnung was und da habe ich normalerweise echt keinen Bock drauf. Deswegen nur mal ganz kurz gesagt, wenn es die Gelegenheit gibt, um das mal wirklich ganz neutral darzustellen, ob man jetzt Verstappen-Fan ist oder nicht, ist da vollkommen wurscht. Wenn es die Gelegenheit gibt, dass einer der mit Abstand besten und bekanntesten Rennfahrer der Welt unserer Zeit bei der NLS und beim 24-Stunden-Rennen mitfahren kann, dann steht es für mich absolut außer Frage, dass dann auch in Anführungszeichen relativ kurzfristig, war ja schon ein paar Wochen davor, so ein zweiter NLS-Lauf irgendwie verschoben wird. Da gibt es dann einfach keine Diskussion. Natürlich passt der neue Termin nicht bei jedem, das ist mir schon klar. Da gibt es Teams, die auch an anderen Serien teilnehmen und deswegen leider auf eine Teilnahme bei NLS 2 dementsprechend verzichten müssen. Das tut mir auch leid, ganz ehrlich. Natürlich auch für alle Fans, die irgendwie wegen anderen Terminen oder Arbeit, Urlaubsplanung, irgendwas nächste Woche dann nicht bei NLS 2 dabei sein können. Aber der Verstappen-Effekt rund um NLS 2 und das 24-Stunden-Rennen, der wird einfach absolut gigantisch sein. Das hat sehr, sehr gute Chancen, zuschauertechnisch und was die mediale Aufmerksamkeit angeht, das größte 24-Stunden-Rennen überhaupt zu werden. Heißt, da wird weltweit drüber berichtet und da werden alle, wirklich alle im internationalen Motorsport werden sich das anschauen. Der Olli Martini hatte im Interview, was wir da im November hatten, beziehungsweise was ich Ende Dezember und dann vor kurzem dann noch veröffentlicht hatte, hatte ja auch drüber gesprochen, wie die Zugriffszahlen auf den Stream, also auf den deutschen, englischen, es gab ja dann, wie er gesagt hat, auch sogar noch einen extra niederländischen, wie die im vergangenen Jahr geradezu explodiert sind, also sich vervielfacht haben. Und ganz ehrlich, diese Chance seitens der VLN als diese Ausrichterfirma oder diese Firma hinter der NLS nicht zu nutzen, wäre extremst fahrlässig und schon unverantwortlich gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte. Und dann gibt es wahnsinniges Geheule und jede Menge Hate-Kommentare. Also langsam glaube ich in so manchen Kommentarspalten in sozialen Medien, das müssen doch Bots sein, die dann nur rumhaten. Denn das kann ja keiner ernst meinen, was da teilweise geschrieben wird. Da wird dann wieder alles schlecht geredet und in den Dreck gezogen. Und wie gesagt, selbst wenn man jetzt kein Verstappen-Fan ist, muss man doch sehen, welche unfassbare Chance das für die NLS, den Nürburgring und damit diese ganze gesamte Eifelregion ist. Die Aufmerksamkeit für das 24-Stunden-Rennen und den Nürburgring wird so groß sein, wie wir das seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten schon nicht mehr gesehen haben. Und durch diese vielen Extra-Zuschauer, und wir reden da wirklich realistisch von fünfstellig, die extra wegen Max Verstappen zusätzlich anreisen werden, wird es zwar hier und da natürlich zu Stau kommen, aber das wird ein unglaublicher wirtschaftlicher Segen für die Eifel und genau dafür wurde der Nürburgring ja auch ursprünglich gebaut. Und wenn man dann noch sieht, was das für eine Aufmerksamkeit international für den Nürburgring, die Strecke, die Marke, die ganzen anderen Rennen und natürlich die Rennserie NLS gibt, das kann man ja mit Zahlen gar nicht beziffern. Da bekommen ja auch die anderen Teilnehmer durch die um ein Vielfaches größere Reichweite der Rennserie wieder mehr Aufmerksamkeit. Das bedeutet dann gegebenenfalls neue Sponsoren bzw. mehr Einnahmen und dann kommen vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch wieder mehr Fahrzeuge, weil die dann auch einfach teilhaben wollen und ein Stück vom, ich sag mal, Aufmerksamkeitskuchen abhaben wollen, was ja absolut legitim ist und so funktioniert es halt auch eben. Und schon haben wir wieder mehr Teilnehmer. So, und was wollen wir denn, außer viele Teilnehmer, namhafte Fahrer und tolle Rennen? Damit ist die Frage eigentlich schon komplett beantwortet. Da profitieren doch alle nur davon. Ich sehe jetzt keinen, der durch das Auftreten von Verstappen da irgendeinen realistischen Nachteil hätte. Also ich halte diese ganze Diskussion für komplett unnötig und wir können so froh sein. Und ich meine, überleg mal, vielleicht zieht es auch den ein oder anderen Formel-1-Fahrer oder ehemaligen Formel-1-Fahrer dann auch noch daher, was das für eine unfassbare Aufwertung von dem gibt, was wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten genießen können. Ist doch großartig. So, war jetzt mal mein nicht so subjektiver oder vielleicht doch subjektiver Kommentar dazu, wobei sich meiner Meinung nach und auch von vielen anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da jegliche Diskussion einfach erübrigt. Und wir dieses Jahr da einfach auf ein gigantisches Motorsportjahr am Nürburgring blicken, also in jeder Hinsicht. Jetzt vielleicht außer Wetter bei NLS 1, aber der Rest wird einfach klasse. Gehen wir mal weiter in der Starterliste, bevor ich mich hier jetzt verfuddel. Also, weiter geht's in der Starterliste dann nämlich mit der Nummer 4 und das ist der Car Collection Porsche und vom Design her sieht das Auto wirklich einfach klasse aus. Das wäre ganz ehrlich so ein Ding, das würde ich mir dann auch in 1:18 auf den Schrank stellen. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand bringt das raus. Weiter in der Liste, Start Nummer 7, sehe ich den Konrad Lambo. Hat man ja gestern auf dem Nürburgring-Video auch schon gesehen, wie die ganzen LKWs und Teams da jetzt schon anrollen und ihre Zelte im Fahrerlager und alles Mögliche aufbauen. Und da hat man dann auch den riesen Konrad-LKW mit dem Lambo drauf gesehen. Das ist genauer gesagt nämlich der Huracan GT3 Evo 1 und am Steuer sitzen Maximilian Paul und Christian Engelhardt. Und direkt dahinter, eins dahinter, Nummer 8, ist der Utah Racing R8, wobei da mir aufgefallen ist, da fehlt der Frank Stippler, der auch komischerweise nirgendwo in der Starterliste auftaucht, hat jetzt keine Zeit mal nachzufragen, beziehungsweise habe es auch verpeilt und wird sich aber sicherlich bald klären, wo er da ist. Und jetzt kommen wir dann zur ersten Neuerung. Aus Falken wurde Dunlop, aber nicht ganz, zumindest was Autos angeht. Nämlich durch diese Firmenübernahmeänderung, gab es da irgendwas im Hintergrund, fällt nämlich im Aufgebot bei der NLS ein Falken Porsche weg und wird durch einen Dunlop Porsche oder Dunlop Porsche ersetzt. Deswegen sind die Startnummern 3 und 4 frei geworden und wurden direkt auch von anderen Teilnehmern übernommen, wie wir ja eben gerade bei Verstappen gesehen haben. Der Dunlop Porsche ist mit der Nummer 17 unterwegs und der Falken wird mit der 44 unterwegs sein, also mit der Nummer, die er sonst immer beim 24-Stunden-Rennen hatte. Da wurde ja aus der 3 die 33 und aus der 4 die 44. Jetzt also Nummer 17, der Dunlop Porsche mit Julien Andlauer und Nico Menzel. Design ist in gelb-schwarz, sieht aus auf den ersten Fotos, finde ich, schon mal richtig gut aus. Und Andlauer hat ja Ende Januar gerade erst das 24-Stunden-Rennen von Daytona gewonnen, hatte also da einen sehr guten Start in die neue Saison. Kommen wir zur Nummer 23. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Einfach Gamota Racing M4. Das, was ich bisher vom Design gesehen habe, sieht wirklich gut aus, sieht klasse aus. Da können wir also auch gespannt sein. Und auf dem Fahrzeug sitzen Antal Zigo, ich hoffe, ich habe auch das richtig ausgesprochen, Moritz Kranz und David Jahn. Direkt danach kommt der Linespeed GT3R mit Patrick Kolb am Steuer und da folgt dann mit der Nummer 32 ein Fahrzeug mit dem allseits bekannten Namen, nämlich auf dem Toyo Tires Ring Racing AMG GT3 sitzt unter anderem Andy Gülden. Es freut mich extrem, den im GT3 zu sehen und ich bin sehr gespannt, wie sich das Team in der SP9 dann schlagen wird. Kommen wir zur Nummer 33, K. Krämer Racing R8 GT3 Evo 2 mit Tobias Vasquez Garcia, Fiedel Leib und Michele Di Martino. Und direkt danach dann mit der 34 der Walkenhorst Vantage GT3 Evo. Da sehe ich hier Christian Krognes und Mattia Drudi. Und dann kommt direkt danach das Schwesterauto mit der 35 Vantage GT3 Evo mit Felipe Fernandez Laser, Matteo Villagomez und Dennis Fetzer. Und weiterer Aston wird von ProSport eingesetzt werden und darauf sitzen dann Guido und Maxime Dumaret aus Belgien. Damit sind wir auch dann schon auf der zweiten Seite der Starterliste, die PDF verlinke ich natürlich und damit kommen wir dann auch schon zum eben angesprochenen Falken Porsche. Und zwar sitzen da der Klaus Bachler und der Moritz Schuring am Steuer. Dahinter mit der 45 der Realize Condor Racing with Rinaldi 269 GT3 mit Dennis Marshall, Thierry Vermeulen und Thomas Neubauer. Und weiter geht's dann auch direkt mit der 48 Black Falcon GT3 R mit Patrick Assenheimer, Tobias Müller und meinem Landsmann Dylan Pereira aus Luxemburg. Nummer 54, wir rattern die einfach mal so durch, der Dynamic GT3 R mit unter anderem Michele Beretta. Dann kommen wir schon zum Dampfhammer mit der 64, das ist der HRT Mustang. Jetzt weiß ich nicht, beziehungsweise bin mir nicht zu 100% sicher, ob das der Bundeswehr Mustang ist, denn der wurde ja mit der Nummer 63 vorgestellt. Also kann sein, dass der erst bei einem späteren Rennen dazukommt. Das Design wurde ja gefeiert, als es veröffentlicht wurde. Und auch wenn ich persönlich die Verbindung zwischen Bundeswehr und Motorsport nicht unbedingt sehe, muss ich sagen, rein designtechnisch wurde diese Flecktarmgestaltung auf einem Rennauto wirklich gut umgesetzt und sieht, muss ich sagen, gefällt mir irgendwie. Am Steuer der 64 sitzen Dennis Olsen, Christopher Mies, Frederik Verwisch und Vincent Koll. Also definitiv sehr erfahrene Leute. So, und jetzt ist ja, wie gesagt, diese Frage 63-64. Erste Fotos aus dem Fahrerlager vom Donnerstag zeigt einen anderen Mustang. Der Flecktarnwagen wird dann wohl erst später in der Saison kommen, dann vielleicht ja auch mit Frank Stippler. Kommen wir zum nächsten M4 GT3 Evo, Schubert Motorsport mit der 77 und Marco Wittmann, Philipp Eng und Robin Freins. Und damit kommen wir dann zum zweiten Werks-AMG. Der erste ist ja die Nummer 3 mit unter anderem Max Verstappen. Der zweite ist die Startnummer 80 mit Ravenol Branding oder ja, Ravenol Branding sind ja grundsätzlich die Farben in Gold-Blau. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ist ja sowieso ein imposantes Auto, schönes Design, wo man dann halt eben mit der richtigen Folierung auch noch mehr rausholen kann. Und am Samstag sitzen jetzt in dem von Winward eingesetzten Auto Maxime Martin, Maro Engel und Luca Stolz. Und spätestens beim 24 Stunden kommt dann auch noch Fabian Schiller dazu. Jetzt mal zu zwei Kandidaten, die Punkt A seit Jahren ein tolles Design haben. Also finde ich persönlich beim M4 GT3 die schönste Umsetzung eines Designs auf diesem spezifischen Fahrzeug, auf dieser Karosserieform, das ich persönlich jetzt je gesehen habe. Und die Punkt B, seit Jahren auch immer die Startnummern 98 und 99 haben, und da wissen wir schon, wer es ist, die beiden Rowe BMWs. Auf der 98 sitzen Augusto Farfus, Raffaele Marcello und Jordan Pepper und auf der 99 Dan Harper, Max Hesse und Sheldon van der Linde. Die 77 von Schubert und die gerade besprochenen beiden Rowe BMW sind dann zusammen die drei werksunterstützten Fahrzeuge von BMW. Und spätestens jetzt dürfte was aufgefallen sein, also als ich so die ganzen Namen da erzählt habe. Wir reden bei fast allen SP9 von der Top-Elite des internationalen GT-Sports. Also Wahnsinn, was da am Samstag an Namen unterwegs sein wird und natürlich auch in den verschiedenen Rennserien auch alles an Titeln und Gewinnen und Siegen und Pokalen und was weiß ich was alles da unterwegs sein wird. Das wird zusammen mit dem 24-Stunden-Rennen, wie gesagt, eh ein gigantisches Jahr, was da alles angekündigt wurde. Nicht nur was Namen angeht, sondern auch Fahrzeuge. Nur mal als Beispiel, vielleicht hört ihr ja den Podcast Autoliebe von Lance David Arnold, wo er jetzt schon in der zweiten Episode über diesen HWA Evo R berichtet, der ja auch die Woche, ich glaube auch am Montag, schon Reifentests auf der Nordschleife gemacht hat. Das heißt, er war auch dementsprechend schon unterwegs. Ist ja dieser HWA Evo R ist ja also sowohl optisch als auch soundtechnisch ein wahnsinnig, also wie man auf die Idee kommt im positiven Sinn, unglaublich. Das wird einer der Hingucker dieses Jahr bei uns in der Langstrecke. Und dann kommen auch noch andere Projekte. Ich sag nur mal, M hat da was angekündigt. Wird ja viel spekuliert, ob es irgendwie ein M3 Touring GT3 wird. Das wäre natürlich auch Wahnsinn und würde ich mir als Modellauto sofort in 1:18 kaufen. Also da dürfen wir zum einen noch gespannt sein, zum anderen, was da zum 24-Stunden-Rennen anrollen wird. Ihr merkt es, ich erwähne es jetzt schon zum dritten Mal, es wird einfach großartig. So. Weiter jetzt aber erstmal mit der Liste für Samstag. Da sind wir nämlich dann bei der Startnummer 130 und das ist der grüne Abt Huracan GT3 Evo 2. Und warum betone ich gerade so der grüne? Weil es spätestens zum 24-Stunden-Rennen noch einen geben wird mit der Nummer 84 und dem Red Bull Design. Der grüne trägt dann passend zu 130 Jahre Abt eben halt auch die Startnummer 130. Und am Steuer, da sitzen Marco Mappelli, Nick Katzberg und Nick Iololi. Kommen wir zur 786, Renato Motorsport mit Sagnana Christoph Breuer und dem alias Dieter Schmidtmann. Und einer fehlt noch in der Runde, beziehungsweise in der Reihe. Und das ist die 911 und da weiß dann auch jeder, wer gemeint ist. Der Krello von Mantai mit natürlich Kevin Estra am Steuer und natürlich auch mit dem amtierenden DTM-Champion Ayan Can Güven. Die ganzen SP9, die teilen sich dann natürlich nochmal auf in Pro, Am und Pro Am. Die Angaben dazu findet ihr in der Starterliste ganz links, direkt unter der Startnummer. Das habe ich mir jetzt geschenkt, das immer zu erwähnen, weil das wird es alles nur zu kompliziert machen. Das waren jetzt mal die 24 SP9, schauen wir mal weiter in der Liste. Da werde ich aus Zeitgründen, wie gehabt, natürlich nicht alle vorlesen, das wären jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, 109 Autos oder so, sondern grob über die Klassengrößen sprechen und besondere Fahrzeuge und Fahrer einfach auspicken. Los geht's, ich gehe nicht nach der Liste, wie die Gruppen normalerweise eingeteilt sind, sondern wie ich es jetzt gerade einfach hier in der Starterliste sehe mit der SP7, also mit den 24 Stunden Spezial zwischen 3,5 und 4 Liter mit 3718 Cayman. Und direkt darauf folgt in der Starterliste die BMW 325i Challenge bei Goodyear mit 7325i, unter anderem von, was sehe ich hier, Asbest Rent to Drive und Kevin Motorsport. Die kennen wir ja auch sehr ausgiebig aus der RCN, mittlerweile natürlich dann auch schon seit einiger Zeit in der NLS dabei, beziehungsweise haben wir die auch auf dem Video, das ich eben angesprochen hatte, wo so die Teams anrollen, hat man schön die in ihren Laster da direkt bei der Einfahrt zum Fahrerlager gesehen. SP8T, dünn besetzt, ein M2 CS Racing von Schubert. Interessant wird es bei der SP10, da gab es ja eine Änderung, da tummeln sich nämlich dann alle GT4 bis auf ein paar 718 GT4 CS in der SP7, die ich ja gerade vorgelesen habe, und dann natürlich die, die in der Cup 3 unterwegs sind. In der GT4-Klasse, also der SP10, sind es 8 Teilnehmer, davon die Hälfte M4 GT4, eine Supra, ein AMG GT4 und zwei 718 Cayman GT4 CS. Dann kommen wir zu einer Klasse, die, wenn sie fährt, nicht sonderlich groß normalerweise besetzt ist, nämlich zur SP4, also alles zwischen 2 und 2,5 Litern, da sind es zwei BMW. Wundert euch nicht über die Bezeichnung, wo ich hier gerade sehe, BMW 346C, das ist einfach ein E46 Coupé. Spaßig wird es in der SP3T, also alles über 1750 Kubik bis 2 Liter mit Turbo. Mit der Startnummer 300 steht dort der Dacia, dann mit der 321 ein RS3 TCR. Schade, wie ich auch immer gern erwähne, weil mit TCR Einheitsmotor und nicht mit dem RS3 5-Zylinder Turbo, das wäre natürlich soundtechnisch der absolute Hammer. Dann mit der 322 Cupra TCR und in der SP2T, also 1350 bis 1750 Kubik und Turbo, mit der 109 und der 110 jeweils ein Gazoo Yaris GR, die Rookie-Autos. Kommen wir zu den Produktionswagenklassen. V6 mit 3 Fahrzeugen, alles Porsche. V5 ebenfalls 3 Porsche und da sehe ich auf der 447 unter anderem Matthias Beckwermert. Mit dem hatte ich ein Interview im Winter, beziehungsweise auch schon im Herbst. Ich bin einfach wirklich noch nicht dazu gekommen, weil das dauert über 2 Stunden, das mal in Ruhe zu schneiden. Also ich hatte es immer, ich glaube, über Jahre gesagt, irgendwann mache ich mit ihm ein Interview. Das habe ich jetzt auch gemacht. Gott sei Dank haben wir im Interview auch über Sachen gesprochen, wo man jetzt sagt, das muss man nicht unbedingt am Ende der Saison 2025 hören. Das kann man sich auch noch im Frühjahr 26 da irgendwie anhören. Also sobald ich es da geschnitten und alles gemacht habe, stelle ich das natürlich online. Bin sehr froh, dass es nach langer Zeit, Matthias, den ich ja sonst schon öfters am Mikro hatte, dass das im Interview funktioniert hat und sage an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön. Und freue mich, den jungen Mann am Wochenende einfach dann fahren zu sehen. VT2 F plus 4, also 1600 bis 2000 Kubik mit Turbo und Front- bzw. Allradantrieb sind es 8 Fahrzeuge, darunter 2 Cupra Leon. Dann der Dupré S3 ist für mich so ein Auto, das sehe ich immer gern. Das ist ein schönes Auto, auch die Farbe gefällt mir gut. Rot ist ja meine Farbe. Und deswegen freue ich mich da immer, wenn der vorbeifährt. Dann haben wir dort noch einen BMW 128 Ti, zwei Hyundai i30N und zwei Golf GTI Clubsport. In der VT2 RWD, also analog 1600 bis 2000 Kubik und Turbo mit Heckantrieb, fällt direkt mal die Nummer 55 auf. Da sitzen Moran Gott und Hagai Farren auf einem BMW, auch wenn hier 230i steht. Das ist bestimmt ein 330i, oder? Naja, werden wir ja am Samstag oder morgen Nachmittag sehen. Ist auch wurscht, die beiden sind ja die amtierenden RCN-Meister. Also wenn es ein 230i ist, muss ich sagen, dann wäre es eine coole Sache. Aber wird sich jetzt demnächst rausstellen. In der Klasse gibt es insgesamt 14 Fahrzeuge. 4 davon Supras, der Rest BMWs und da fällt mir direkt mal die 522 noch auf. Da sitzt unter anderem David Pittard auf einem 330i. AT1, die AT-Klassen wurden ja aufgeteilt, ein Fahrzeug und das ist der Knaller, den hatten wir letztes Jahr schon im Starterfeld und ich finde das einfach mega. Das ist der Max Kruse R8 LMS GT3 Evo 2 mit alternativem Treibstoff. Wenn ihr während Training oder Rennen oder sonst irgendeiner Session da im Fahrerlager unterwegs seid und geht dort an dieser, das war mal die Mundorf-Tankstelle, an der Fahrerlager-Tankstelle dort vorbei. Da ist ja gegenüber die Betonmauer zur Boxengasse hin. Da sind ja solche Glasdinger drauf, so Glasscheiben, kann man ja durchgucken. Und dort steht unter anderem dann zum Beispiel das Team von Max Kruse. Und die tanken dort allerdings nur. Das ist im Reglement so festgelegt, dadurch, dass die ja, wie AT schon sagt, alternativen Treibstoff haben, also irgendwie Bioethanol, kommt immer drauf an, tanken die außerhalb der regulären Boxengasse. Die kommen also reingefahren, biegen dann relativ knapp nach der Einfahrt zur Boxengasse direkt rechts ab, warten dann dort, beziehungsweise halten dann dort, werden betankt. Und dann fahren sie weiter in die normale Boxengasse und dort findet dann Fahrerwechsel, Reifenwechsel, was halt gemacht werden muss, statt. Und dann geht es ganz normal weiter. Also dort gegenüber von der Fahrerlagertankstelle, ich glaube, ist eine Totaltankstelle, ja, müsste sein, da findet tatsächlich nur der Tankvorgang statt. In der AT2 haben wir 2x911 GT3 Cup und ich nenne ihn jetzt mal den Griesemann 718 von Mantai. Da sitzt eben neben Björn und Georg Griesemann sitzt dann auch noch Marco Holzer drauf. AT3, 3 Golf, alle von Max Kruse Racing, der selbst natürlich auf der Nummer 10 dann mit drauf sitzt. M240i Racing, 9 Teilnehmer, Fahrzeuge dürften klar sein und in der TCR, also in der eigentlichen TCR-Klasse nur ein Starter, das ist ein Cooper von Asbest Racing. M2-Klasse, 5 Starter und damit kommen wir schon zu den beiden PETN-Klassen, also der Porsche Endurance Trophy Nürburgring, nämlich der Cup 2 mit den GT3 Cup Porsche und der Cup 3 mit den Cayman GT4 CS. Erstmal die Cup 2, 12 Teilnehmer, darunter mit der 901 ein Fahrzeug von Sorg Rennsport mit Patrick Krütter und Fabio Grosse. Und 901 ist für Porsche-Freunde natürlich eine ganz besondere Startnummer. Cup 3, mega stark besetzt mit 21 Porsche 718 Cayman GT4 CS, die nach der SP9 zweitstärkste Klasse. Neben der Reihe Autos von Sorg, die am Wochenende, glaube ich, irgendwie mit 10 oder 11 Fahrzeugen am Start sind, steht da unter anderem auch Jamie Green in der Liste. Von den amtierenden NLS-Meistern Nick Wüstenhagen und Ranko Mijatovic habe ich nur letzteren gefunden, und zwar auf dem Hofer M2 mit der 888. Da sitzt der zweimalige Meister, also 24 und 25, zusammen mit Michael Schrey, der ja, jetzt muss ich überlegen, ich glaube es war 2016 und 2017 die Meisterschaft gewonnen hat. Also da fahren 4 Titel durch die Gegend, sind aber natürlich noch mehr ehemalige Meister im Starterfeld unterwegs. Das war soweit mal die Starterliste. Was natürlich jetzt noch aussteht, ist mein Tipp zum Gesamtsieg. Und da muss man sagen, bei den vielen verschiedenen Fahrzeugen, die wir mittlerweile haben, ich meine, der Mustang auch mit einem Gesamtsieg bei einem Lauf letztes Jahr, hat viele Probleme von Anfang, sind sie da losgeworden durch konstantes Fahren, durch viel Testen. Sind auch viele andere Fahrzeuge, die vom Fahrzeug her da wirklich gesamtsiegfähig sind, natürlich. Kommt dann halt eben auf die Fahrer an. Ich sag mal traditionell, es wird wohl ein Porsche-Sieg. Ja, wir sind immer noch in den Läufen vorm 24-Stunden-Rennen, das sage ich jetzt allgemein, unabhängig von Porsche. Wir sind immer noch in den wir fangen jetzt die Läufe vor dem 24-Stunden-Rennen an. Und wenn uns nicht jeder glaubhaft versichern würde, dass es das ja gar nicht gibt und das machen ja nur die anderen, nee, wir gehen auf das Thema Sandbagging nicht ein. Also ich gehe davon aus, es wird ein Porsche gewinnen. A, weil ich es mir wünsche, weil ich Porsche-Fan bin. Punkt 2, weil die auch einfach halt auch einfach wirklich ein super Auto für die Nordschleife haben. Die haben die Erfahrung, die haben tolle Fahrer und deswegen gehe ich davon aus, das wird's. Ist aber schwierig zu sagen, werden wir sehen. Welcher Porsche es wird, also ob es jetzt Falken, Dunlop oder Mantai oder sonst was wird, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dann am Ende auch wurscht. Nächster Punkt. BOP, also die Balance of Performance, und jetzt kommt mein Standardsatz oder mein Standardtext für diejenigen, die es vielleicht zum ersten Mal hören. Balance of Performance, bei der mit verschiedenen Stellschrauben die Fahrzeuge vorne aneinander angeglichen werden. Also vorne heißt in der Topklasse SP9. Da haben wir Gewicht, Kraftstoffmenge, Kraftstoffdurchfluss, airrestrikter Ladedruck, Flügelwinkel, Rake und so weiter. Und das soll einfach den Wettbewerb fördern und die Leistungsspitze an Dichte an der Spitze erhöhen. Dann bleiben die Rennen spannend, haben wir alle was von. Ist natürlich, wird natürlich immer wieder diskutiert, zum einen von verschiedenen Teams oder von Teams natürlich, aber auch, dass gesagt wird, zum Beispiel ein gewisser Hersteller, ein gewisses Modell wird dieses Jahr ein bisschen benachteiligt oder was auch immer. Natürlich steht die Frage im Raum, ob so eine Balance of Performance für Motorsport-Traditionalisten, wie ich ja auch einer bin, ob das unbedingt Sinn macht. Ich bin da so ein bisschen gespalten. Einerseits sage ich, sollte eigentlich nicht so sein, weil Motorsport ist ja, entwickelt das beste Auto, hab die besten Fahrer und dann gewinnst du halt. Und auf der anderen Seite dieses Thema, da wird was aneinander angeglichen, damit diese unterschiedlichen Konzepte, damit dem einfach Rechnung getragen wird. Und das ist für mich der springende Punkt. Wenn man sich mal Formel-1-Autos anschaut, klar, die sehen vom Design her anders aus. Die haben auch im Detail, wenn man sich da ein bisschen auskennt, sieht man auch Unterschiede. Und ich rede da jetzt nicht von irgendeinem Macarena-Wing oder sowas, was der Ferrari auch immer jetzt da am Wochenende einsetzen will, sondern ich rede da einfach davon, wenn man für jemanden, der immer mal wieder ein Formel-1-Rennen guckt, wenn man alle Fahrzeuge schwarz lackieren oder folieren würde und würde dir da hinstellen, dann wäre es für viele schwierig, da die Unterschiede zu machen. So, das heißt, die haben im Prinzip alle das gleiche Fahrzeugkonzept und sehen dann halt eben im Detail anders aus. Das war natürlich zu anderen Jahrzehnten mal anders. In den 70er Jahren zum Beispiel konnte man die Autos wunderbar auch in Einheitsfarbe voneinander unterscheiden. Allerdings, wenn wir jetzt mal hier, und deswegen erzähle ich das, auf die Langstrecke blicken, wo zum Beispiel ein Frontmotorfahrzeug, ein bulliges Fahrzeug wie so ein Mustang dabei ist, wo ein Porsche 911 GT3R unterwegs ist, mit einem Heckmotor, also Motor über oder hinter der Hinterachse, plus dann halt eben vorsichtig gesagt deutlich aerodynamischer angelegt als so ein Mustang, dann haben wir so ein Mittelmotorkonzept wie einen Audi R8 und so weiter. Das heißt, da gibt es so viele unterschiedliche Konzepte, die natürlich dann auch je nach Kurvenkombination und so weiter sich unterschiedlich auswirken. Und deswegen finde ich dann so eine Balance of Performance sinnvoll, wenn sie gut austariert ist. Und das scheint die am Nürburgring wirklich zu sein, also die bei der NLS. Deswegen ist das in Ordnung. So, jetzt nochmal zurück zu den BOP-Änderungen. Da gibt es viel zu erzählen und zwar so viel, dass ich da jetzt nicht auf alles im Detail eingehen kann. Da verlinke ich die entsprechende PDF und ihr könnt bei Interesse selber mal einen Blick auf die Details werfen. Da wurde natürlich direkt mal der E89 Z4 von 2013 eingestuft, zumal der jetzt am Wochenende nicht am Start sein wird. Aber wer es damals miterlebt hat, auf ein Z4, nicht nur optisch, sondern auch akustisch, einfach ein absoluter Traum, dass der mitfahren wird dieses Jahr, das ist der absolute Hammer. Also das ist, finde ich gar keine Worte für. Und der wurde natürlich dementsprechend erstmal eingestuft. Änderungen beim Gewicht gab es bei allen GT3. Dazu sind beim AMG GT3 noch, Mindestgewicht klar, Restriktor, Heckflügel und Rake offen. Da steht dann TBA, to be announced. Beim M4 GT3 Evo sind das Gewicht und der Ladedruck noch offen und beim 992 911 GT3 R Evo ist einfach mal alles in der Tabelle rot. Da gab es also einiges an Anpassungen. Gleiches gilt für den 2690 GT3 Evo und auch beim Mustang tut sich was. Da sind es das Gewicht und der Restriktor. Für den 296 GT3 Evo, das finden wir dann eine Seite später, gibt es Anpassungen beim Ladedruck über fast das gesamte Drehzahlband. Da ist zwar alles rot, aber es hat sich nicht alles geändert. Gleiches gilt für den M4 GT3 Evo, zumal es da zum aktuellen Zeitpunkt, wann habe ich reingeschaut? gestern, vorgestern. Da gibt es noch keine Infos, das kann sich aber natürlich alles tagesaktuell ändern. Also nicht wundern, wenn ihr da jetzt am Freitag oder Samstag irgendwie reinklickt und plötzlich ist da alles aktualisiert. Weitere Änderungen in der Tabelle sind beispielsweise noch für den Vantage AMR GT3 für die AT1 vorgesehen. Okay. Da ist auch einiges rot beim Ladedruck. Das ist schräg, da muss ich nochmal reingucken, hier mit AT1 und so weiter. Kommen wir zum Zeitplan. Ich habe jetzt Stand Mittwoch auf dem Teilnehmerportal keine anderen Infos gefunden, also gehen wir einfach mal, warum sollte sich es halt auch ändern, außer Schneeregen, aber das sind ja äußere Umstände, gehen wir mal von dem geplanten Zeitplan aus, also von dem vorgesehenen Zeitplan, und da gehen wir einfach mal davon aus, dass sich der Ablauf im Vergleich zu den vergangenen Jahren jetzt nicht geändert hat. Warum halt auch? Sollte das also nicht der Fall sein, dass irgendwie durch besonders kalte Temperaturen oder Schneeregen oder sonst irgendwas da am Samstag noch eine Verwirrung reinkommt, dann gestaltet sich der Samstag nämlich folgendermaßen. Morgens um 8.22 Uhr Start fürs Zeittraining. Wie immer die ersten Minuten nicht gezeitet, sondern erst ab 8.30 Uhr, damit die in Ruhe ihre Reifen warm fahren und sich nicht irgendwie unter Zeitdruck direkt in der ersten Runde auf kalten Reifen da irgendwie unvorschriftsmäßig die Strecke verlassen und dass es da irgendwie zu einer Meinungsverschiedenheit mit der Leitplanke kommt, weil diese Meinungsverschiedenheit gewinnt die Leitplanke meistens. So, ab 8:30 also die Runden und dann geht das Ganze bis um 10. 10:30 Pitwalk, später danach Gridwalk, ab 10:50 fahren die Autos dann in die Startaufstellung, 11:42 geht die erste Startgruppe auf die Reise und dann im Abstand von jeweils 2,5 Minuten die beiden weiteren Startgruppen. Der Start, traditionell um 12, hoffen wir, dass es so bleibt, für die erste Startgruppe und dementsprechend im Abstand von 2,5 Minuten, dann jeweils für die anderen beiden Startgruppen. Zielanlauf geplant für 16 Uhr, also natürlich plus die Zeit, die der Führende benötigt, um die letzte Runde zu beenden. Dann werden alle abgewunken, ist beim 24-Stunden-Rennen ja anders. Da werden nach Ablauf der 24 Stunden, Klammer auf, wenn 24 Stunden lang gefahren wird, Klammer zu, werden ja dann alle abgewunken, egal ob der Führende, Gesamtführende schon durch ist oder nicht. Bei der NLS also 16 Uhr plus die Zeit, bis der Gesamtführende kommt, dann werden alle abgewunken. Siegerehrung ist dann im Anschluss auf dem Podium, wird ja auch noch im Livestream übertragen und dann gegen 17.30 Uhr die Gesamtsiegerehrung im Mediacenter. Und wo wir gerade von Startgruppen sprechen, die einzelnen Gruppen sind durch einen farbigen Aufkleber in der rechten oberen Ecke, also vom Fahrer aus gesehen, links, wenn man von vorne drauf schaut, links, von der Windschutzscheibe gekennzeichnet, also Beifahrerseite A-Säule oben. Gruppe 1, die hat einen roten Aufkleber und beinhaltet die SP7, SP9, SP10, Cup 2 und SP Pro. Insgesamt 47 Autos. Gruppe 2, gelb, mit den Klassen SP4, SP3T, SP8T, AT1, AT2, M240i, TCR, M2, Cup 3 und SP4T, macht insgesamt 48 Starter. Gruppe 3, in grün, sind dann die Klassen V6, VT2 Front bzw. 4WD, V5, VT2 RWD, 235i und die SP2T, das sind 36 Fahrzeuge. 47 plus 48 plus 36 ergibt bei mir zwar nur 131 und ich sehe auch nicht die AT3, aber vielleicht gibt es dann dazu auch noch eine Aktualisierung. Jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Wird in diesem Internet ja schon seit Anfang der Woche heiß diskutiert. Dabei soll es ja ziemlich kalt werden. Stand heute, Donnerstagabend. Festhalten. 0 bis 3 Grad mit Regen und teilweise Schneeregen. So zumindest mal die Vorhersage meiner Wetter-App. Andere Portale sagen auch so 0 bis 3 Grad, 1, 2 Grad, irgendwas voraus. Da muss man natürlich erstmal schauen, welchen Ort man aufruft. Wenn ihr also irgendwie Adenau eingegeben habt, dann bringt das relativ wenig, denn das liegt ja 300 Meter, bekanntermaßen 300 Meter niedriger als Start und Ziel, beziehungsweise rund 290 Meter niedriger als der Abschnitt Hohe Acht Hedwigshöhe, da oben die Ecke. Das heißt, da kann es dann schon ein bisschen wärmer sein, beziehungsweise wenn es ganz oben dann schneit, kann es in Adenau auch regnen. Deswegen schaut halt nach Nürburgring oder Meuspart ist wurscht oder vielleicht noch Kaltenborn, Jammelshofen für den Bereich Hohe Acht. So, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass einfach alles wie geplant stattfinden kann. Wir sind ja außergewöhnliches Wetter am Ring gewohnt und da dürften solche Temperaturen das Rennen an sich nicht gefährden, kriegen wir irgendwie hin. Je nach Schnee oder Schneeregen können es halt gegebenenfalls zu Verzögerungen kommen. Da müssen wir einfach abwarten und am Samstagmorgen schauen, was passiert bzw. was eben nicht. Und während die Zuschauer ja selbst entscheiden können, von wo aus sie das Rennen gucken, einen fetten Respekt an die Marshals rund um die Strecke und auch die ganzen Helfer und Mechaniker in der Box, die bei jedem Wetter oder gerade bei dem Wetter einfach auch keine andere Wahl haben. Ich hoffe wirklich, es wird euch nicht zu kalt. Für die Fahrer im Auto wird es okay sein, wenn allerdings, wie vorher gesagt, so niedrige Temperaturen dann zusammen mit leichtem Regen noch sind, wo man jetzt kein Fullwet draufzieht, sondern keine Ahnung, geschnittene Slicks oder sowas, dann wird es wohl eine ziemliche Rutschpartie, weil es einfach schwierig wird, die Reifen auf Temperatur zu bekommen bzw. auf Temperatur zu halten. So. Die Starterliste und die Balance of Performance findet ihr in den Shownotes. Den Livestream gibt es natürlich dieses Jahr auch wieder. Aber am schönsten ist es doch wie immer an der Strecke. Ja, auch bei dem Wetter. Also kommt vorbei, schaut euch den ganzen Spaß am besten live an. Und dieses Mal Winterjacke mitbringen. Wenn ihr den Livestream schaut, natürlich gibt es von mir auch dieses Jahr wieder bei den NLS-Läufen die Nürburgring-Geschichtsstunde mit Fokus auf 100 Jahre Nürburgring. Allerdings gibt es auch noch ein paar andere Themen, wie so manches Jubiläum jetzt in diesem Jahr. Je nach Planung, entweder dann morgens während der Startaufstellung oder im Laufe des Rennens, das dann meistens so gegen 14:45 hatte man immer so grob als Zeitpunkt. Das halten wir da recht flexibel, aber wer den Renntag im Stream verfolgt, wird es auf jeden Fall sehen. Und auch wenn ich bisher noch keinen Blick auf die Termine der Saison 2026 gemacht habe, das könnte ich die Tage echt mal noch nachholen, wissen wir alle aus der gegebenen Diskussion. Das nächste NLS-Rennen ist direkt dann schon kommende Woche. Wir erleben also direkt mal zwei Läufe innerhalb von 8 Tagen, plus am 28. März ist die RCN, also 3 Wochenenden in Folge toller Motorsport bei uns auf Nürburgring. Durch die eben schon kurz angesprochene Verschiebung kann Max Verstappen dann nächste Woche zum ersten Mal im AMG GT3 bei der NLS dabei sein. Das wird einfach ein großer Spaß. Sowieso, und das habe ich ja schon erwähnt, wird es dieses Jahr eine ganze Menge an Überraschungen, wirklich tolle Projekte geben. HWA habe ich eben schon was kurz zu gesagt. Zu M habe ich schon kurz was gesagt, dass die dann noch ein Projekt, Überraschungsprojekt in der Pipeline haben. Und insgesamt wird das dieses Jahr einfach der Wahnsinn. Vorher sehen wir uns aber erstmal noch am kommenden Wochenende zum ersten Lauf der NLS in der Saison 2026 und das am wunderschönen Nürburgring.